Your Honor, I'd like to present to the ladies and gentlemen of the jury with Exhibit B, a bag of Sweet Tango apples.
Mmm, boy, these apples are delicious.
And zesty? Mmm, and sweet.
Best I ever tasted.
Your Honor, I object. Overruled. Court dismissed. We need to recess to the grocery store for some Sweet Tango apples.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at SweetTango.com.
Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine. Als erstes muss ich ihn erwähnen, unseren Ventilator. Der ist heute ganz besonders wichtig. Solltet ihr ihn zufällig hören, verzeiht es uns. Es ist einfach sehr, sehr heiß und heiß sind natürlich auch meine Gäste. Der gute Björn. Hallo Björn.
Hi Bob. Ich höre auf, keine Wolverine-Akzent.
Und der gute Markus.
Hallo.
Markus. Und für euch natürlich noch der Hinweis, diese Ausgabe von Leinwandliebe wird euch präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. Und wir reden heute, wie man es wahrscheinlich schon an der Überschrift erkannt. Ich tue mal so, als wäre das so ein krasses Geheimnis.
Aber es macht die Leute eigentlich auch sehen, Spaß, das da so hinzumoderieren. Ne?
Aber ja, ich mein, und dann Podcast, die Leute sehen eh schon, oh, Deadpool und Wolverine. Ja, genau, wir reden heute über Deadpool 3. Den ersten R-rated MCU-Film, wo geflucht werden darf, wo gemetzelt werden darf. Let's fucking go. Und ja, und auch der ist ja auch der große Einstand von Ryan Reynolds als Wade Wilson, als Deadpool im MCU. Und über den ganzen Kram wollen wir jetzt mal sprechen. Ich denke mal, wir werden bei diesem Podcast auch mal wieder so einen kleinen Spoiler-Teil brauchen, um vielleicht so ein bisschen über etwaige Post-Credit-Scenes oder andere Dinge zu sprechen, die wir jetzt im allgemeinen Teil nicht besprechen dürfen, können.
Versuchen zu vermeiden.
Ja, genau. Und das wird auch alle Cameos beinhalten. Ich will es nur mal gleich sagen. Wir werden jetzt nur
alle
sagen, ja, also wirklich. So,
ich zücke auch schon mal meinen Stift.
Ja, ja, Cameos lassen wir raus, beziehungsweise packen wir dann erst ins Spoiler-Teil, aber wir können ja grob auch über die sprechen. Vielleicht jetzt erstmal so als gute Einstiegsfrage, wie mochtet ihr denn so die ersten beiden Deadpool-Filme? Wir schließen jetzt mal X-Men Origins Wolverine hier aus dieser Konversation aus, es sei denn, ihr möchtet über den auch noch kurz etwas verlieren, weil da haben wir das erste Mal Ryan Reynolds als Wade Wilson gesehen. Aber sonst so eher in dieser Rolle, die ersten beiden Filme, haben sie euch gefallen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum? Haut rein.
Ja, ich bin großer Deadpool-Fan tatsächlich. Also ich habe ja hier sowieso schon öfter mal meine Liebe zu Ryan Reynolds geäußert, die oft kopfschüttelnd hingenommen wird. Aber ja, bin schon lange eigentlich Fan von ihm und habe mich dann auch gefreut, dass er gerade nach, jetzt erwähne ich es halt doch nochmal, X-Men Origins Wolverine nochmal die Gelegenheit bekam, diese Rolle dann zu spielen und sich dafür auch so eingesetzt hat und da wirklich seine Liebe auch durchkommt. Und ich habe ja nicht so das ganz tiefe Comicwissen immer, aber alles, was ich so mit der Figur in Verbindung gebracht habe, und Deadpool war mir vorher halt schon ein Begriff, hat er wirklich da mit gut auf die Leinwand gebracht und ich hatte absolut meinen Spaß und dann steht der zweite für mich persönlich dem auch in nichts nach und ja, also für mich eine tolle Sause gewesen beide. Und jetzt kommt Björn, jetzt kommt der Beef.
Ja, ich bin kein Deadpool-Fan. Also ich habe die Comics sind ein bisschen an mir vorbeigegangen, weil es genau in der Zeit Deadpool in Comics populär geworden ist, als ich aufgehört habe, Comics zu lesen erst. Und als ich dann wieder angefangen habe, Comics zu lesen, war er halt dann zwar da, aber dann habe ich halt andere Sachen hauptsächlich gelesen. Entschuldigung. Zu dem Film. Ich bin ein Riesenfan, weil ich ja so ein Sucker für Hollywood Insider-Trivia bin, dieser ganzen Entstehungsgeschichte und diesem ganzen, ich habe über zehn Jahre mit allen Rückschlägen hat Ryan Reynolds dafür gekämpft, dass er diesen Film machen darf mit diesem zwischenzeitlichen Tiefpunkt vielleicht X-Men Origins Wolverine, der ihm aber dann ja am Schluss doch dafür gesorgt hat, dass er jetzt seinen Film machen durfte. Und das ist super spannend. Ich würde da gerne einen Film drüber sehen, mal irgendwann. Aber von den Filmen selbst bin ich wirklich kein Fan. Mir geht dieser Meta-Humor, mir geht dieses Ryan Reynolds spielt sich selbst seitdem, also es ist ja, hat ja Blade Trinity schon angefangen, da hat er ja schon Deadpool gespielt, plus hieß er anders.
Im Grunde schon,
ja. Und da hat er diese Person ja erfunden und immer wenn er die spielt, das geht mir doch schon sehr auf die Nerven. Ich finde, bei Deadpool gibt es immer Momente, weil da passt es halt einfach zur Figur, wo das besser ist. Bin aber der Meinung, sie machen zu wenig dann oft raus. Also ich finde leider die Action-Szenen in allen drei Deadpool-Filmen, die ich jetzt schon mal mache, viel zu oft, viel zu uninspiriert dafür, dass sie das haben. Wo ich mich frage, warum holen sie da nicht ein besseres Team? Warum nutzen sie das nicht besser, dass sie, es ist ja teilweise sogar ein CGI-Deadpool, was übrigens wirklich gutes CGI ist in allen Filmen. Chance
the Helsky, wenn man ihn mal braucht.
Ne? Ja, aber das, ja, dass
sie ja... David Leach hatten sie ja, also.
Ja, dass sie nicht, dass sie ja da keinen Schauspieler einsetzen müssen. Warum nutzen sie das nicht? Ich finde, oft funktionieren die emotionalen Aspekte der Geschichte nicht. Mich reißt der Meta-Humor halt zu oft raus. Die haben alle ihre guten Momente, aber sie sind bei mir im Marvel-Ranking doch im unteren Drittel.
Ja, weiß ich gar nicht, wo ich hier in einem Marvel-Ranking irgendwie platzieren würde. Es sind jetzt auch nicht so die meine krassen Lieblingsfilme oder so. Also ich muss aber auch gestehen, ich mag den zweiten mehr als den ersten. Einfach weil du beim zweiten, ich mochte mehr noch dieses ganze Thema der X-Force, auch wenn wir ja wissen, wie schnell das dann wieder irgendwie doch nicht mehr so Thema ist. Aber so dadurch, dass er da einfach so ein paar mehr Figuren noch hatte, mit Cable, mit Domino, mit denen er interagieren konnte, hat mich das so ein bisschen mehr gejuckt. Ich gebe Björn aber vollkommen recht. Ich finde, aus dieser ganzen Figur Deadpool, gerade mit diesen, ich durchbreche die vierte Wand und so, da hätte man, finde ich, noch viel mehr spielen müssen. Das ist so ein bisschen, es war mir immer ein bisschen zu zahm. Also da, das hätte ich irgendwie cooler gefunden. Da muss ich ja sagen, und ich glaube kaum, dass ich das jetzt hier erwähne.
She-Hulk kommt jetzt.
Ja, also da fand ich diesen Moment im She-Hulk-Finale, wenn sie halt wirklich einfach mal aus Disney Plus, aus dem Banner da rausgeht und wirklich in die reale Welt geht und ihr Autorenteam trifft, fand ich schon irgendwie ein bisschen charmanter gemacht, weil da zumindest so ein bisschen mehr so Pep hinter ist. So hier halt einfach mal zu sagen, okay.
Und das ist noch einen Schritt weiter
so,
im Grunde.
So ab und zu redet er halt mal mit der Kamera oder verweist auf irgendwas. So, das hat bei mir, ich fand es immer lustig. Ich mag sowas tatsächlich auch irgendwie immer, wenn ich als Zuschauer angesprochen werde. Dann finde ich das okay. Aber ja, bei Deadpool, finde ich, hätte man das, finde ich, auch manchmal so ein bisschen krasser noch machen können. Und vielleicht, weil er hat ja in den Comics auch unterschiedliche Stimmen, die er so hört. Und das hätte man vielleicht auch mal irgendwo wenigstens mal einmal so mit reinbringen können. Aber gut, ich, wie gesagt, auch du hast, wir haben jetzt X-Men Origins ja schon kurz angesprochen, dass nachdem überhaupt sowas noch funktioniert, und ich meine, Björn hat ja schon die ganze Geschichte der schwierigen Entstehung so ein bisschen angesprochen, wenn dann ja auch, wenn ich noch an diesen Leak denke, wo man dann diese Brückensequenz so gesehen hat, wo ja alle so, oh mein Gott, ja, das sieht ja doch irgendwie gut aus, und oh, das Kostüm sieht ja auch so, also da ist schon viel drin, und was ich, finde ich, beiden Filmen und jetzt auch dem dritten Film irgendwie immer hoch anreiche, ist tatsächlich das Marketing. Also ich habe das Gefühl, beim Marketing trauen sie sich so viel mehr als das, was dann so in den Filmen halt auch gerade von diesem Meta-Humor irgendwie passiert. Wenn jetzt auch die ganze Zeit irgendwo Deadpool und Wolverine irgendwelche Clips für UK Bachelorette machen oder irgendwie sowas, so, da, wo ich denke, okay, also euer Marketing gucke ich mir 3 Stunden lang an, so, weil es ist einfach irgendwie.
Kannst du ja
so,
auch unterbrochen machen. Also gerade beim dritten haben sie ja wirklich nochmal einen draufgesetzt, dass sie jetzt beide haben, und im Grunde, also für mich ist es schon fast zu viel, weil es ploppt überall auf, aber ja, ich verstehe, was du meinst, auf jeden Fall.
Ja. Ja, und jetzt sind wir beim dritten Teil angekommen, der lange Zeit einfach nur Deadpool 3 hieß, jetzt dann aber mit dem ersten Teaser die wundervolle Umbenennung bekam, Deadpool und Wolverine. Womit wir auch im Film sind, ja, tatsächlich, die Bromance Ryan Reynolds und Hugh Jackman findet jetzt auf der großen Leinwand statt in diesen beiden Figuren. Und ich weiß gar nicht, wie viel ich inhaltlich sagen soll. Deadpool muss sein Universum beschützen, braucht dafür Wolverine, und dann geht ein wilder Roadtrip durch die TVA und den Void. Also
Das reicht eigentlich auch schon. Ich glaube, genauso wurde der auch gepitcht dann, als Hugh Jackman an Bord. Mehr haben die da auch nicht.
Mehr braucht man auch nicht. Ja. Es ist einfach, okay, ihr bekommt Hugh Jackman als Wolverine und Ryan Reynolds als Deadpool. Die machen Spaß und die kloppen sich und das ist dann so der Film. Ich finde, was man aber direkt dazu sagen sollte, ein bisschen mehr Marvel-Wissen als bei den anderen sollte man vielleicht schon mitbringen, gerade was Loki angeht. Also gerade die Serie Loki, weil Thema TVA, Thema das Nichts, The Void, wie auch immer, sind ja schon wichtige Aspekte.
Ja, es ist halt so, wenn man es nett ausdrücken will, kann man sagen, der Film nimmt einen oft an die Hand, indem er so ein bisschen ungelenk Exposition nochmal macht und nochmal Sachen Revue passieren lässt. Aber gerade was Loki angeht tatsächlich nicht so viel. Und auch das komische Monster, was da rumschwimmt, wird zwar irgendwie erwähnt, aber was genau das ist und so, da kann Loki-Wissen definitiv nicht schaden, ganz davon abgesehen, dass die Serie auch echt gut ist. Aber ja, sonst wird man auch bei vielen Sachen, gerade was die älteren Dinge geht, so an die Hand genommen, wer ist und was. Und ich habe mir noch Mühe gegeben und habe zumindest versucht, meine Fox-Marvel-Lücken noch zu schließen vorher, aber im Grunde war es auch.
Was waren denn deine Fox-Marvel-Lücken?
Daredevil und Elektra, tatsächlich. Also Ben Affleck, okay, Daredevil und Elektra. Und das hat sich, naja.
Verraten das nicht, aber ob das sich einer oder keiner davon.
Ja, ja, genau. Aber nur so viel kann man dazu sagen, so rein aus Filmsicht lohnt sich das nicht unbedingt. Daredevil noch eher als Elektra. Elektra ist wirklich ganz schlimm. Aber ja.
Elektra wäre, glaube ich, immer noch was für unseren Podcast mit Schuss.
Ja, stimmt.
Das ist so ein Blockbuster mit viel Ambition und Intention und dann
ist es. Und dann sehr gegen die Wand gefahren.
Ja. Ja, aber ich finde, es hilft sicher und ich kann mich jetzt nicht in die Lage von jemandem versetzen, der sagt, Deadpool und Wolverine ist mein erster Marvel-Comic-Film, den ich überhaupt schaue. Es hilft wahrscheinlich, das alles zu kennen, aber ich glaube persönlich, dass viel trotzdem auch funktioniert dahingehend, weil es jetzt, also die ganze Story ist ja alles gar nicht so wichtig. Man versteht das ja grundsätzlich, worum es geht. Was ich halt daran schön fand, an diesen ganzen, wenn ich den Cameo-Reigen jetzt mal allgemein betrachte und so, dass halt, und das finde ich auch interessant jetzt wieder hinsichtlich auf dieses schwierige Entwicklungsgeschichte. Also Ryan Reynolds und Fox waren ja keine guten Freunde. Und der hat da ja schon sehr viele Nackenschläge einstecken müssen und ist, glaube ich, sehr, sehr glücklich, jetzt bei Disney zu sein. Das ist der Film trotzdem schon so ein bisschen ein Liebesbrief halt an diese ganze alte Fox-Ära und all diese ausgesonderten und aufs Abstellgleis geschobenen Sachen ist, und zwar wirklich alle, also die schlechten und die guten. Es gab ja auch gute Fox-Filme, gerade von den X-Men, aber es gab natürlich Fantastic Four, die diversen Versuche, auch viele schlechte, dass das halt so ein allgemeiner Liebesbrief so ein bisschen ist, wir gehören doch irgendwie alle zusammen, wir sind alle alles Comic-Verfilmung, wir sind irgendwie alle Teil von dieser ganzen Geschichte, auch wenn ihr kein MCU seid, und das fand ich irgendwie ganz rührend, dass sie das sowas gemacht haben.
Ja, vor allen Dingen, ich meine, letztendlich ist ja das Fox-Universum ja auch so ein bisschen mit dafür verantwortlich, dass es überhaupt sowas wie das MCU gegeben hat, wenn 2000 sowas wie X-Men nicht funktioniert hätte. Und Marvel hat ja davor schon viel versucht, irgendwie ins Kino zu bringen, ins Fernsehen zu bringen, und es ist ja alles irgendwie gescheitert. Und so diese Fox-Filme, womit ja dann auch Hugh Jackmans große Hollywood-Karriere irgendwie losgetreten wurde, dass das mit reinkommt, fand ich ja auch echt cool. Und ich meine, wir haben ja schon viele so kleinere Cameos in den Trailern immer wieder gesehen, gerade so was die unterschiedlichen X-Men-Figuren anging. Das hat man ja schon gefühlt in jeder Trailer-Analyse, bin ich nochmal drauf eingegangen, wer da denn jetzt alles irgendwie so rumsteht und darauf wartet, irgendwie wichtig zu sein. Aber ja, wenn wir schon bei den Cameos sind, wie fandet ihr die dann, ohne dass wir jetzt auf detaillierte Figurenbeschreibungen eingehen?
Naja, Björn hat es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, und den Eindruck hatte ich auch. Ich war davon auch tatsächlich positiv überrascht, weil man hat ja irgendwie so eine Cameo-Parade erwartet, die halt einen Cameo an den nächsten reiht, so für Gags oder für einfach nur Nostalgie. Gibt's auch. Es gibt auch ein paar Wegwerf-Cameos, wo man so denkt, okay, ja, gut, schön. Bei mir aus auch einige, die schon so kursierten. Aber tatsächlich bekommen viele von diesen rückkehrenden Figuren, am Ende sind es auch gar nicht super viele, wenn man jetzt die ganzen, die man jetzt im Trailer schon sieht, diese ganzen X-Men-Bösewichte, die keinen interessieren, mal außen vor lässt. wirklich so ihre Momente und werden so eingebaut, dass sie auch was zu tun bekommen. Also die winken nicht einmal nur in die Kamera, sondern haben tatsächlich auch was zu tun. Und da steckt dann schon so ein bisschen mehr Liebe für die Figuren dahinter. Und das hat mir tatsächlich gefallen. Damit hatte ich auch vorher nicht so gerechnet. Und ja, deswegen war ich damit insgesamt doch zufriedener, als ich vorher gedacht hatte, als ich die Befürchtung vorher hatte.
Ich glaube, es ist ein bisschen, ich hatte ja so befürchtet, es ist wie bei Doctor Strange mit den Illuminati, die ja wirklich so, wir unterbrechen kurz den Film für die Illuminati und jetzt sind die Illuminati wieder tot.
Ich verteidige die Szene ja immer noch, weil die einen guten Zweck erfüllt in dem Film, aber den Aspekt verstehe ich trotzdem
schon. Das ist aber schon mehr irgendwie und hier gebe ich dir vollkommen recht, ich fand es schön, dass sehr, sehr viele von denen ja doch irgendwo eine wichtige Rolle, zumindest für den kleinen Teilaspekt gespielt haben und ich meine, sowas muss man ja auch mal erwähnen, weil es gibt ja durchaus in diesem Film auch einfach nur so kurze kleine Überraschungs-Cameos und selbst in einer Berliner Pressevorführung an einem Dienstagmorgen um 10 Uhr gab es lautes Gegröhle und Gekreische, was man in der PV normalerweise nicht so kennt. Deswegen, also ich bin sehr gespannt darauf, wenn ich den Film jetzt am Wochenende nochmal in so einer regulären Vorstellung gucke mit so richtig Hardcore-Marvel-Fans, so, wo das wahrscheinlich das Getöse noch lauter sein wird. Aber da war ich sehr überrascht. Also, dass selbst unsere Kollegen fröhlich mitgefeiert haben, wenn dann bestimmte Gesichter auf einmal aufploppen.
Ja, da bin ich nämlich auch immer so im Vorfeld ein bisschen im Zwiespalt. Andererseits freue ich mich durch Presseverfolgung, den Film möglichst schnell zu sehen, gerade bevor die ganzen Spoiler dann ins Netz spülen. Und dann denke ich aber gleichzeitig mit richtigen Fans, macht es halt dann noch mehr Spaß in einer regulären Vorstellung, weil die Leute dann noch mehr abgehen. Aber wenn du dann halt doch, inzwischen hast du ja auch bei Presseleuten richtige Fans und sowas dabei und ich ziehe mich halt durchaus auch dazu. Und da ist es umso schöner, wenn dann so eine Reaktion auch dabei ist.
Ich glaube, es wird nur jetzt schwierig für alle Leute, die nicht jetzt irgendwie sofort den Film geguckt haben. Also bis ihr ins Kino geht, solltet ihr euch aber jetzt aus dem Internet fernhalten, weil ich denke mal, es wird so eine Kulanzzeit von zwei, vielleicht einem Tag.
Da wird die echt
Tag
nicht
geben.
Lang sein,
Und dann werden so die ersten großen Sachen, ich gehöre ja selbst dazu, mein Video, alle Cameos aus Deadpool 3 erklärt, ist ja schon geplant.
Ja gut, aber du spoilerst das ja nicht gleich im Bild und in den Überschriften und so.
Aber ja, da muss man dann tatsächlich irgendwie so ein bisschen aufpassen. Aber ja, die Cameos sind schon nett.
Ja.
Aber wir sind ja nicht wegen der Cameos hier, sondern wegen Deadpool und Wolverine. Und die stehen ja hier auch Front und Center. Wie haben euch die beiden denn gefallen?
Mich würd einfach erstmal noch kurz interessieren, wie war denn das bei euch, als diese Ankündigung damals kam? Fandet ihr das cool? Wie war es so, gerade wenn man jetzt so, ich weiß ja nicht, wie sehr ihr Logan mögt, aber gerade wenn man das so hatte und dann auf einmal und ein schönes Ende da hatte, ein schönes rundes Ende, ein verdientes Ende und dann auf einmal die Ankündigung jetzt kommt Hugh Jackman doch auf einmal und dann ausgerechnet mit Ryan Reynolds.
Mir war eigentlich immer klar, dass er irgendwann zurückkehrt. Also deswegen war ich jetzt nicht so, dass ich bin auch kein Mensch, der sagt, wenn der jetzt wieder zurückkommt, dann ruiniert das Ende von irgendeinem anderen Film. Deswegen hatte ich diese große Sorge, die viele jetzt hatten, nicht, dass er das jetzt irgendwie plötzlich Logan nachträglich entwertet wird. Ich habe gedacht und das ist auch für mich mit der positivste Aspekt an diesem Film. Die beiden passen zusammen. Das merkt man ja auch so, wie sie sich miteinander geben. Die werden eine gute Chemie haben. Die werden gut miteinander frotzeln. Und davon kann der Film insgesamt nur profitieren, dass Deadpool jemanden an die Seite gestellt bekommt, der da halt mit ihm harmoniert. Weil das hat in den beiden ersten Filmen gefehlt. Das war auch Cable, war da einfach Josh Brolin. Das ist nicht das Gleiche. Das ist halt nicht diese Chemie. Und der ist dann halt, er war halt einfach nur dieses hartes Gegenüber und bei Wolverine kommt halt noch was zurück zusätzlich. Oder bei Hugh Jackman. Deswegen war ich dem schon positiv gegenübergestellt.
Also ich gehöre auch zu denjenigen, die sagen, okay, selbst wenn so ein Film jetzt kommt und der wäre jetzt irgendwie doof und ich mag den nicht, mir macht sowas nicht den Film davor kaputt. Ja, ich war skeptisch. Ich habe mir echt gedacht, gut, das musste jetzt halt irgendwie noch sein, weil wir brauchen halt noch irgendwie einen besseren Kick, um Deadpool 3 jetzt dann auch fürs MCU nochmal attraktiver zu machen. Oh, was für eine Zahl hat Kevin Feige wohl auf den Scheck von Hugh Jackman geschrieben, dass er das nochmal macht, weil
ja, war bestimmt ein Gefallen.
Ja, genau. Weil ich meine, Logan war ja wirklich eine wahnsinnig tolle Story und ein toller Film und ja auch ein schönes Ende für Wolverine. Und natürlich denkt man dann im ersten Augenblick so, jetzt holen sie den doch wieder zurück. Und da siehst du mal, es gibt bei Marvel halt doch keine Konsequenzen. Und wenn du stirbst, ja, dann holen wir den aus dem anderen Universum wieder zurück. Und mal gucken, wann die Ankündigung kommt, dass Robert Downey Jr. wieder auftaucht und sowas alles.
Scheint er kurz davor
ja,
zu sein.
Ja, genau, weil Multiverse. Und am Wochenende ist ja Comic-Con. Also wir sitzen ja alle schon gespannt und warten, was Kevin Feige so verkünden wird. Aber ich muss sagen, fuck it so. Also ich so, es gab ja dann so diese ersten lustigen Videos, diese Ankündigung, wo zuerst ja Ryan Reynolds nur vor so einer Kamera auf dem Sofa sitzt und im Hintergrund läuft Hugh Jackman
genau,
die Treppe hoch.
Genau, das war die ursprüngliche Ankündigung.
Ja. Und dann so, ja, Hugh, willst du nochmal Wolverine machen? Ja, okay, wenn es sein muss. Mhm. Und dann hatte man ja diesen zweiten Clip, wo sie die Story erklären, aber dann wird so Musik drüber gespielt und du siehst nur, wie sie fuchteln und sich da irgendwie so kaputt kloppen. Wo ich dachte,
da ging es schon los mit dem Marketing.
Ja, und da bin ich dann auch bei dem, was Björn sagt, so. Die haben halt wirklich eine gute Chemie. Ich kaufe denen das auch ab, dass die da halt einfach total, irgendwie so gut sind, auch wenn sie ja so diesen Beef immer so medial irgendwie so austragen. Auch wenn, es gab da auch diesen einen Clip, wo Hugh Jackman irgendwie Werbung machen sollte für den Gin von Ryan Reynolds und Ryan Reynolds umgekehrt Werbung für Hugh Jackmans Kaffeemarke. Da hat er irgendwie so eine, und der Clip von Ryan Reynolds, den er für den Kaffee gemacht hat, super produziert und alles. Und dann hast du diesen Clip von Hugh Jackman, der irgendwie diesen Gin auf so einen Tisch auskippt und sagt, Reynolds macht doch eh bestimmt nur irgend so einen Scheiß und der gibt sich doch dann keine Mühe. Und dann gucken sie das halt beide und du hast so deren Reaction. So, ich dachte, und das hast du jetzt halt hier quasi so 2 Stunden als Film irgendwie so. Ryan Reynolds, der wirklich das Maul nicht halten kann und Hugh Jackman, der so grummelig daneben steht und sich denkt so, halt, ich die Fresse. Und das hat für mich funktioniert. Und ja, ich hatte damit echt meinen Spaß, so auch tatsächlich fand ich auch manche schönen Seitenhiebe auf so Disney selbst, so nach dem Motto, du kommst zu einer schwierigen Zeit zurück zu Disney und Multiverse funktioniert nicht mehr so. Mhm. Also ich fand, die hatten eine gute Chemie, die haben eine gute Chemie und es überträgt sich, finde ich, auch für mich sehr auf den Film.
Total. Also ich war, erstmal bin ich, genau wie ich jetzt bei der eventuell anstehenden Robert Downey Jr. Rückkehr skeptisch bin, da auch skeptisch. Weil es ist halt schon ein bisschen, ich bin auch froh, wenn Sachen mal ein Ende haben und mal einen Abschluss haben. Deswegen, wenn es dann doch wieder heißt, gerade wenn es so gut ist. Also ich habe jetzt auch Logan nochmal vorher geguckt, der ist halt für mich auch nochmal gewachsen über die vergangenen Jahre. Das ist echt fantastisch. Und gerade auch das Ende, deswegen war ich so ein bisschen. Gleichzeitig hat aber die Freude trotzdem überwogen. Also gerade die beiden zusammen zu bekommen. Also es wäre jetzt auch was anderes, wenn man gesagt hätte, ja, wir machen Deadpool-Film mit Wolverine und das wäre jetzt, da wird halt ein neuer Wolverine-Darsteller eingeführt. Das wäre halt für mich auch komplett was anderes. Also weil da auch gerade diese Paarung einfach Ryan Reynolds und Hugh Jackman, das wäre eigentlich verschenkt, wenn sie das nicht gemacht hätten. Zumal ja auch diese ganzen Teaser auch schon in den ersten beiden Teilen waren. Also eigentlich war es auch der logische nächste Schritt, ihn da mit einzubauen. Und das ist, deswegen hat dann irgendwann die Vorfreude auch klar überwogen. Und das war auch wieder so ein Fall, wo ich mir mal Reaction-Videos angeguckt von Leuten, damals bei dem Ankündigungsvideo, sowas mache ich eigentlich nicht, aber wenn ich mich dann selber dann doch irgendwie so freue oder sowas Besonderes ist, dann gucke ich es an und freue mich halt mit den Leuten mit und bin froh, dass das Leuten so eine Freude macht. Mhm. Deswegen war ich auch voller Vorfreude und wie ihr jetzt auch schon angerissen habt, das ist auch das, was im Grunde das Herzstück des Films ist. Der Film ist auch so benannt, das passt auch perfekt und das funktioniert auch am allerbesten von allen Sachen in dem Film, finde ich. Also die beiden zusammen haben schon eine super Dynamik und super Chemie, die sich einfach von den Darstellern auf die Figuren überträgt. Das passt echt, echt richtig gut.
Ja, und ich finde, da merkt man dann halt auch, okay, Story kannst du vernachlässigen. So, ja. Wir haben es ja jetzt schon in irgendwie 2 Stichpunkten zusammengefasst. Mehr kommt da halt auch am Ende des Tages nicht bei rum. Es ist so ein bisschen so ein Multiverse-Roadtrip und mit halt hauptsächlich irgendwelchen Cameos. Und zwischendurch haben wir halt die beiden, die ein bisschen.
Ja, aber das finde ich auch schade, ne? Also klar kommt es vielleicht auf andere Sachen an und manchen Leuten ist die Story generell nicht so wichtig, manchen ist sie gerade in so einem Kontext nicht so wichtig, aber warum kann es nicht ein bisschen geiler sein? Also die hatten wirklich, also das schimmert wirklich noch deutlich, die haben ja ganz offen gesagt, dass sie Probleme hatten, da irgendwie eine Story zu finden, bevor dann Hugh Jackman kam, Aber das ist ja auch nicht automatisch eine Story. Nur weil Hugh Jackman an Bord ist, haben sie auch nicht automatisch eine Story. Und
ja,
das,
doch.
Das
war's da. Die haben gesagt, jetzt haben wir die Story. Genau, Hugh Jackman ist
so
da.
Genau, und so haben sie es halt wirklich gesagt. Und alles andere ist dann für die auch nebensächlich gewesen. Das finde ich aber ein bisschen schade. Also so ein bisschen mehr in was Cooleres eingebettet hätte ich schon gesehen. Ich brauche auch nicht viel, aber das war so wirklich komplett dünn.
Vor allen Dingen waren nicht die ersten Ankündigungen noch irgendwie, ja, das ist Deadpool vermischt mit Rashomon oder irgendwie sowas. Und wir erleben Zeug aus unterschiedlichen Perspektiven.
Ich glaube, das war einer der frühen, also sie haben ja sehr, sehr viele Drehbuchentwürfe wohl gehabt, bevor es dann Hugh Jackman angerufen hat und gesagt hat, hey, ich hätte doch irgendwie Lust, wieder Wolverine zu spielen, ich bin, glaube ich, zu spät dran. Und die gesagt, nee, wir haben gerade das fünfte Drehbuch in die Tonne geworfen. Also ich glaube, da war das irgendwann mal eine von diesen Drehbüchern, die sie geschrieben haben. Vielleicht erscheinen die irgendwann mal. Nee, mich stört die Story gar nicht so sehr, wenn es alles besser ausschauen würde. Ich finde, das sieht halt öde aus. Das ist mein Hauptkritikpunkt an diesem Film. Also er spielt ja in dieser Leere in The Void. Die sieht halt schon nicht besonders spannend
halt
natürlich aus.
Ne?
Ja, sie erwähnen es ja auch. Es wird ja Furiosa genamedropped, was das gut konnten noch nicht wissen, wie Furiosa aussieht, aber denen schon ein bisschen das Knick bricht. Weil natürlich
wusste, wie Fury Road aussieht.
Immer. Ja, genau, das wussten sie. Und Furiosa sieht halt 200 Mal besser aus als das, was man hier sieht. Und dann fahren sie auch irgendwann, gibt es ja so eine Autofahrt durch irgendwie so einen Wald, wo man auch denkt, okay, haben sie das jetzt hier im Forst um die Ecke irgendwie gerade mal.
Aber ich war froh, dass sie
auch denken, was ist das jetzt?
Ja, ich war froh, dass sie da zumindest ein bisschen, aber gleichzeitig ist es auch eigentlich doof, weil die zeigen ja damit, der Void kann halt auch anders aussehen. Ne? Da wird halt alles irgendwie, landet ja irgendwie alles.
Ja, aber
und deswegen hätte man daraus ja, weil sie es da eigentlich zeigen, visuell noch mehr machen können.
Gefühlt sah halt das aus, wo gerade ein Drehort frei war.
Ja, aber trotzdem war immer mal Wald nach der ganzen Wüste und so, wo ich dachte, wenn ihr was anderes habt, dann macht doch noch mehr daraus. Und zumal, also einerseits fand ich es schön, dass sie auch wirklich einiges ja on location gedreht haben, dass man nicht nur, man hätte ja auch diesen Void komplett vor Greenscreen machen können, aber dass dann schon mal so ein paar Kamerafahrten sind, deswegen gab es ja auch so einige Leaks und Set-Fotos und so, weil sie es halt auch draußen gedreht haben. Aber am Ende macht es in dem Fall jetzt keinen Unterschied. Also jetzt kein Eternals, das habe ich ja schon, erwähne ich ja immer wieder gerne, wenn es um visuelle Stärken bei Marvel geht. Also Eternals ist halt für mich das Paradebeispiel, wie es aussehen kann, wenn man draußen dreht, in echten Orten und wie schön es aussieht.
Gut, aber ich finde, jetzt muss man auch sagen, Sean Levy, der Regisseur, ist jetzt für mich halt auch nicht so der Mann für die geilen Bilder. Der kann seine Blockbuster machen und wenn ich mir sowas wie Free Guy angucke, finde ich auch alles okay, aber es ist nichts, was mich jetzt visuell vom Hocker haut. Und ich glaube, da können wir auch den Punkt ansprechen, den Björn ja am Anfang schon so ein bisschen hat durchsickern lassen. Ja, die Actionsequenzen sind zwar da, aber so größere Schlachtensachen sind relativ unübersichtlich. Und wenn
sind
wir jetzt
völlig verschnitten.
Wenn wir jetzt so Sachen haben wie die Tatsache, dass Deadpool und Wolverine mal so gegeneinander kämpfen, da hätte ich mir dann doch so ein bisschen mehr den David Leitch-Touch gewünscht, wo ich dann aber auch wieder dachte, ja, okay, beiden sind jetzt auch nicht mehr die Jüngsten, so, ja, dann ist es halt so ein bisschen mehr und dann darf man ein bisschen mehr Blut spritzen, um halt einfach so ein bisschen so diesen Wow-Effekt zu haben, aber so richtig coole Action-Sequenzen sind jetzt nicht, aber obwohl ich die im Auto tatsächlich mochte.
Ja, also sie haben bei den Action-Szenen, sie sind halt immer 100% auf den Witz gegangen. Und die im Auto ist ein sehr gutes Beispiel. Die ist ganz amüsant. Da sind halt ein paar kleine Gags drin. Aber sie haben es nicht noch mit einer stimmigen Action-Choreografie verbunden. Und das wäre halt einfach noch mal viel besser gewesen, wenn es auch irgendwie erinnerungswürdig gewesen ist. Ich habe die Action-Szenen nach diesem Film alle vergessen, bis auf die allererste. Und die hat für mich die einzige Choreografie. Und wo ich es am allerschlimmsten finde, ist der große Angriff auf die Festung der Bösewichtin, so beschreibe ich das jetzt mal. Da gibt es eine Gruppe, die angreift mit Deadpool und Wolverine. Da ist erstmal schon völliger Fail, dass sie da nur Personen zusammengestellt haben, die alle mit quasi, bis auf eine einzige, alle mit den gleichen Art von Waffen agieren. Die haben nämlich alle Stichwaffen, also Deadpool hat ja auch Schwerter und Wolverine hat seine Klauen. und das ist schon mal, sorgt schon mal für wenig Abwechslung. Dann passiert da halt, also da wird halt einfach irgendwelche namenlosen oder beziehungsweise wenn man Comic-Fan ist, kennt man die Namen der Gegner, auch wenn die alle neu besetzt wurden gegenüber früheren Auftritten. Aber halt irgendwelche Schergen belanglos geschnetzelt, da ist auch null Stimmung ein Gedanke dahinter, wie jetzt zu welcher Action-Szene geschnitten wird. Dann wird einfach, oh, wir müssen den nochmal kurz zeigen. Dann müssen wir müssen die nochmal kurz zeigen, wie sie irgendwie einen Kopf abhackt und so. Und da ist null Dynamik hinter, das hat keinen Fluss, das ist einfach nur aneinander gestückelte Szenen.
Ja, das ist für mich auch der Action-Tiefpunkt, auf jeden Fall die Szene. Ich habe mich trotzdem noch halbwegs gefreut an den Figuren, die da so rumgesprungen sind. Deswegen hatte ich damit immer noch halbwegs Spaß. Aber ja, hätte ich mir auch viel bessere Action gewünscht. Und insgesamt ist das eine, also ich fand die Action okay, aber das reicht mir für das große, epische Team-Up Deadpool Wolverine einfach nicht. Also ich mochte auch, Björn hat es ja schon angerissen, ich mag die Eröffnungsszene sehr. Die ist wirklich, die ist toll, cool choreografiert, auch mit der Musik zusammen.
NSYNC.
Ja, also da hatte ich großen Spaß. Ich habe die jetzt das zweite Mal gesehen, weil ich ja die ersten 30 Minuten schon vorher mal gesehen habe. Und das macht einfach absolut Spaß. Und da stecken noch am meisten Ideen dahinter. Gerade auch, wie Deadpool da kämpft und auf welche Art und Weise, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Das ist einfach eine coole Idee. Das ziehen sie auch ganz gut durch, verbinden das auch mit dem Vorspann. Ich mag ja auch wenn man so mit dem Vorspann ein bisschen spielt.
Genau, das ist halt auch eine visuelle Idee dahinter, dass du halt die Namen dann auf irgendwelchen Knochen hast und sowas. Ja. Da ist eine visuelle Idee dahinter, das macht Sinn. Und das fehlt halt bei allen anderen Action-Szenen.
Das wird halt gleich am Anfang verbraten, das ist halt so ein bisschen schade.
Aber das
ist
ja auch mittlerweile so der Running, also das ist ja auch bei jedem Deadpool-Film diese Öffnungssequenz ist ja immer so ein bisschen was Verspielteres gewesen.
Ist eigentlich immer cool.
Aber danach...
Also im Showdown guckt man noch so mal ganz kurz auf, weil da gibt es so eine längere One-Shot-Sequenz, die aber auch wieder zwischendurch kurz verschnitten wird oder beziehungsweise wo, wahrscheinlich haben sie dann doch halt in zwei Takes gedreht, wo dann ein Gag dazwischen geschnitten wird, der auch also einfach total stört in dem Moment. Aber das ist zumindest, wo man so denkt, da hatten sie noch mal halbwegs eine Idee. Mhm. Aber sonst, ja, leider zu wenig für das. Auch wenn sie so aufeinandertreffen, die Kämpfe... Die schnetzeln schön, so wie es sein muss, aber da hatten für mich auch die ersten beiden Deadpool-Filme, die Action kritisieren kann, einfach noch bessere Ideen. Also da zumindest so immer mal so ein paar originellere Einfälle. Genau wie ihr meintet, also das im Auto ist auch nett, aber in dem Moment dachte ich, ja, also die kloppen halt schon wieder aufeinander ein und irgendwie war das dann auch sehr redundant.
Man ruht sich zu sehr auf dieser Idee aus. Wir haben da zwei quasi unsterbliche Wesen, die können sich halt 100-mal das Schwert in die Brust und bis es aus jeder Körperöffnung raussprudelt, das Blut. Das können wir halt zeigen und auch mit unserem geilen Ding, wir sind der erste R-Rated-Film, wir wollen das jetzt auch und das machen wir und das ist unsere Idee. Und dann hört es aber halt auf und das hätte der Anfang der Idee sein müssen und ab da hätte man dann, wie macht man das jetzt noch wie bringt man das noch dynamisch rüber? Aber das fehlte mir halt komplett und das führt leider dazu, dass dann diese Action-Szenen dann so ein bisschen an einem vorbeiziehen. Dir fehlt die emotionale Entwicklung, dadurch, dass halt bis auf Deadpool und Wolverine da eigentlich kaum Figuren beteiligt sind, die irgendwie dir wichtig sind und bei den beiden weißt du halt, ja gut, die gehen halt da im Zweifelsfall mit dem Messer im Kopf wieder raus. Und dann hast du auch nichts, was dich da irgendwie visuell mitreißt. Und so haben diese Action-Szenen sowas an mir vorbeigeplätschert. Und dann gab es halt zwischendrin Gag. Ich habe auch dann mal gelacht. Aber das fand ich wirklich ausgesprochen wenig für so einen großen Film, der auch wirklich eigentlich so viele Möglichkeiten hat mit abgefahrenen Superkräften. Und ich finde diesen Schauplatz, The Void, da kann man was rausholen, auch wenn es trist ist. Furiosa, wie gesagt, das ist auch nur Wüste und das sieht trotzdem halt alles geil aus und du hast halt Ideen mit irgendwelchen Plattformen und irgendwelchen Hügeln, über die drüber gesprungen wird und gefahren wird. Also,
schon, Levi.
Ja, ich wollte es gerade nochmal sagen. Ne? Also so, ich meine, der ist ja im Grunde der Dritte im Bunde, der ist ja auch gut befreundet mit den anderen beiden, deswegen vielleicht hat das auch ein bisschen dem noch was Positives abgewinnen, zu der Dynamik, dass das so gut funktioniert, mit beigetragen und so. Aber ja, inszenatorisch, wie gesagt, ich fand es jetzt nicht mies, aber zu wenig für das, was ich mir eigentlich erhofft hatte.
Ich finde, der Film hält trotzdem das, was er verspricht. Du kriegst das, was du haben möchtest.
Ja, auf jeden Fall.
Es könnte halt nur deutlich mehr sein.
Genau, da ist Luft nach oben, da ist einfach noch...
Sehr viel Luft nach oben, gerade so was die Action-Sachen angeht. Und ich habe die Action-Sachen auch gerne geguckt, aber ich saß halt, glaube ich, auch halt dann... wirklich mehr mit, oh, Sebastian freut sich, weil man Deadpool und Wolverine sich mal kloppen sieht, so, ne, und aber so im Nachhinein, klar, wenn du dann drüber nachdenkst, so, oh Gott, was waren denn jetzt die ganzen Sequenzen?
Wie Björn sagt, gerade bei so einem Film freue ich mich dann eben beim nächsten Mal gucken, Sachen, die halt so im Gedächtnis bleiben, wo ich mir denke, oh, jetzt geht's gleich wieder ab, jetzt kommt gleich wieder die krasse Action-Szene Und das hast du halt hier sehr, sehr, sehr wenig.
Was man sagen muss, was sie gut machen, ist, und zwar nicht nur in der Auftaktszene, und das ist, das können alle Deadpool-Filme, und ich glaube, das ist auch ein Verdienst von Ryan Reynolds, ist der Musikeinsatz. Mhm. Also auch, wie sie damit spielen, wie die Musik ist, ob das jetzt Musik im Film ist oder nur Musik, die drüber liegt, oder dass sich auch wechselnden Szenen, also das ist sehr gut gemacht, also auch in den Nicht-Action-Szenen, aber besonders in den Action-Szenen. Ja. Und damit ist ja auch schon wieder eine weitere Zutat da, um diese Szenen eigentlich erinnerungswürdig zu machen. Umso enttäuschender ist es, dass sie ja so visuell so belanglos sind.
Ja, es ist halt gut. Aber ich hatte trotzdem irgendwie meinen Spaß. Ich weiß, wir waren ja draußen und einige Kollegen waren ja dann auch, schlechter Film, Mistfilm. So. Wo ich mir dann aber auch denke, also, ich habe jetzt kein Meisterwerk erwartet, ich habe jetzt keinen Meilenstein der Kinogeschichte erwartet oder
sonst.
Ja,
ganz so nicht, aber ich muss schon sagen, ich habe schon irgendwie was Krasseres erwartet, mal vorzunehmen.
Mittlerweile nicht mehr. Also ich glaube,
schon bei dem Pairing so ein bisschen schon, aber trotzdem, mir geht's genauso. Ich hatte auch viel Spaß. Also ich glaube,
wenn James Mangold als Regisseur da gewesen wäre oder so. Also für mich hängt, und das klingt jetzt so böse, weil es so viel Gekloppe auf Sean Levy ist, aber seitdem er halt hinter diesem Film stand, dachte ich schon so, ja, weil ich fand alle Filme, die ich bisher von ihm gesehen habe, sind für mich also so semi-interessante Dinger gewesen, die mir auch wahnsinnig schnell wieder entfallen sind. Hier dieser Netflix-Film da mit den Zeitreihen, wie
Adam Project.
Adam Project. Auch mit Ryan Reynolds,
ja. Ja, mit Ryan Reynolds, mit Mark Ruffalo, Zoe Saldana, so auch wieder so ein geiler Cast, aber so ein Film so, ich könnte jetzt nicht mal mehr sagen, worum es irgendwie geht. Und das ist bei Free Guy hatte ich das gleiche. Ich fand die Idee auch irgendwie sehr cool. Und du hast gemerkt, dass da viel Disney-Geld hintersteckt, wenn dann noch die ganzen Star Wars und Marvel-Sachen da irgendwie so mit reinrutschen können. Aber
ja, aber halt, hatte ich schon Spaß mit, aber ist halt auch so ein, also geht da rein und da wieder raus.
Ja, und deswegen,
Ich rechne ihm immer noch hoch sein, genau was. Wie hoch sein Anteil ist, weiß man nicht, aber sein Verdienst bei Stranger Things mit an. Er ist ja so neben den Duffer-Brüdern die treibende kreative Kraft noch, die dritte.
Ja.
Deswegen will ich ihn nie zu doll bashen. und er war auch im Interview jetzt sehr, sehr sympathisch und so. Aber Inszenatorisch, wenn es um große Action geht, ist er leider wohl der falsche Mann.
Aber gerade da breche ich eine Lanze für Sean Levy. Das hätte ich auch nicht gedacht, weil er ist für mich auch so ein bisschen die verkörperte Mittelmäßigkeit. Aber gerade da ist ja der Vorteil von so MCU-Projekten, dass man hat ja ein riesiges Team. Es ist ja nicht der, der das macht. Ja. Und man kann da ja, ich weiß jetzt nicht, wer Action-Choreograf bei dem Film war, aber niemand, der mir jetzt direkt aufgefallen ist oder so. Aber du kannst da ja auch gute Leute ranholen. Also du musst ja nicht gute Action inszenieren können selbst als Regisseur. Du kannst ja gute Leute ranholen und denen dann halt vertrauen und das sie machen lassen. Und beziehungsweise bei Marvel ist es ja laut Gerüchten auch teilweise ein bisschen andersrum, dass man den Leuten sagt, ja, ist doch egal, wir haben unsere eigenen Leute für die Action. Kümmere dich da mal nicht drum, mach nur den Rest.
Da hatten wir letztes Mal das Thema bei Twisters, wo wir so überlegt haben. Das ist so bei anderen Großprojekten vielleicht auch, weil bei Marvel eben so ist, dass
natürlich,
das halt andere Leute da
sind. Es ist ja auch eine Riesenproduktion und da kann man, also da ist ja auch, ist sogar ja ein Vorteil, da Spezialisten zu vertrauen, wenn du vielleicht das nicht deine Stärke ist oder du richtig gute Leute hast. Deswegen will ich das nicht unbedingt auf Sean Levy draufmünzen. Es kann auch gut sein, dass die anderen Leute vielleicht nicht so gut waren, die das gemacht haben. Oder natürlich dann auch bei Marvel Final Cut wird nicht der Regisseur haben, sondern das wird am Ende des Tages Marvel haben. Weiß man auch, ist ja immer schwierig zu sagen, wie sah die Action aus, bevor sie so zusammengeschnitten wurde. Wie sahen die einzelnen Sequenzen aus? Da ist auch hier, gibt es einige Passagen, wo ich halt auch sagen würde, die sind eher schlecht geschnitten. Da kann vielleicht sogar was Besseres dahinter gesteckt haben. Das weiß man dann leider nicht, wenn man es nicht in einer anderen Schnittfassung gesehen hat. Vielleicht sind da dann auch die falschen Entscheidungen getroffen worden, jetzt gerade bei diesem Angriff auf die Festung von Cassandra Nova. Dann leiten wir vielleicht zu der mal über.
Weil
das ist ja eine Figur, über die wir reden können im spoilerfreien Teil.
Auf die wäre ich jetzt auch gekommen, weil die wurde ja auch schon durch die Trailer vorgestellt. Ich habe jetzt den Namen der Schauspielerin leider nicht mehr im Kopf.
Emma Corrin.
Emma Corrin, genau, spielt Cassandra Nova und eigentlich ja auch eine sehr, sehr spannende Figur, wenn man nur mal in die Comics reinschaut, weil sie ist, und das glaube ich, kann ich hier jetzt sagen, weil es ist Comic-Kram, sie ist die Zwillingsschwester von Charles Xavier.
Sie sieht ja auch schon so aus.
Genau, weil sie eine Glatze hat. Dann sieht sie genauso aus.
Es wird ja auch im Film kurz erklärt. Genau. Es gibt ja so einen kurzen Break, 30 Sekunden, ich erkläre mal meine Comic-Story.
Ich muss ja sagen, es war jetzt auch nicht die dollste Marvel-Schurkin, die wir jemals haben, aber wenn ich mir so angucke, was wir in letzter Zeit so als Schurken irgendwie im MCU hatten, fand ich sie okay. Also aus ihr hätte man natürlich wesentlich mehr machen können und machen müssen, allein durch diese ganze Vorlage. Weil es wird ja irgendwann auch zum Schluss mal irgendwie, ja, Omega-Level-Mutant, so wo Comic-Fans natürlich, Omega-Level, boah, das ist so das Krasseste, was du als Mutant irgendwie sein kannst.
Und wo war
kann.
Das im Film?
Und dann denkst du dir so, ah ja, okay, gut, ja, Omega, alles klar. Habe ich nicht gesehen, aber wenn ihr das sagt, dann werde ich das schon glauben.
Ja, für mich war das tatsächlich sie zusammen mit der Story der größte Schwachpunkt des Films. Mhm. Also ich fand sie komplett blass, leider. Gerade angesichts der Tatsache, ja, wir haben im MCU auch schon schlechtere gesehen, aber gerade angesichts der Tatsache, was sie für eine Historie im Grunde schon mitbringt, dadurch, dass sie Zwillingsschwester von Charles ist, da ist ja schon irgendwie Ballast mit dran, den man einfach nutzen könnte, ohne das jetzt groß nochmal auserklären zu müssen. Und die Fähigkeiten und überhaupt, wie sie so was, aber ich finde, sie ist auch nicht so ganz konsequent geschrieben, wie jetzt ihre Motivation ist, wie jetzt ihr Wesen ist und so. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Man kann sich daran überhaupt an nichts halten. Deswegen wird da auch für mich viel Potenzial verschenkt. Also, wie gesagt, Action fand ich ja unterm Strich dann noch okay. Deswegen ist das nicht mein größerer Kritikpunkt. Größerer Kritikpunkt ist wirklich Story in Verbindung mit der Bösewicht. Und das sind so die Sachen, die mich leider dann, die für mich dann so viel Spaß mit dem Film hatte, wo es für mich dann gefehlt hat, dass der wirklich so ein bisschen noch eine Stufe drüber ist.
Zu dem Teil komme ich nochmal, wenn wir im Spoilerbereich sind, weil da habe ich sehr viele Fragen, aber jetzt darf Björn nochmal.
Ja, Emma Corrin hatte irgendwie auch Spaß in dieser Rolle, deswegen, das fand ich, aber die Figur selbst, wie sie da gemacht wurde, ist eine Katastrophe. Und zwar, ich versuche das jetzt auch so spoilerfrei wie möglich zu begründen. Man hat so ein allmächtiges Wesen, was halt wo man eigentlich keine Chance irgendwie gegen hat, was ja schon mal eine schöne Fallhöhe gibt, wo jetzt selbst Deadpool und Wolverine quasi an ihre Grenzen kommen. Dann ist aber Fingerschnips, oh, dieses Device gibt, mit dem könnten wir das stoppen. Nächster Fingerschnips, ja, haben wir, hier, bumm. Dann wieder, okay, wir brauchen nochmal die Idee, emotionales Drama, wir müssen was ändern, damit wir müssen dieses Device wieder entfernen. Also, da wurde nie was rausgeholt aus diesen ganzen Konflikten. Der wird dann irgendwie 30 Sekunden drüber geredet, was gemacht. Bam, der nächste Punkt, einfach wirklich so Checkliste abgehakt. Völlig uninspiriert mit dieser Figur umgegangen. Also, in diesen Momenten schon, abgesehen davon zuvor, dass die halt irgendwie in so drei Nebensätzen halt aufgebaut wird, als dieser Herrscherin über die Lehre, wo man. Ja, es war halt so einfach, wir brauchten da halt jemanden. Irgendwie, wir brauchten halt irgendein Hindernis, kam dann beim Drehbuchschreiben.
Ja, dachte ich mir so im Nachhinein eigentlich, warum? Also, man hätte sich auch andere Sachen da ausdenken können, glaube ich. Also, am Ende hätten sie die einfach vielleicht streichen sollen und dann irgendwie sich was hätten, was
anderes. Ja, das Publikum will einen personifizierten Bösewicht. Die wollen nicht, man will nicht, dass es am Ende gar kein.
Offenbar schon, aber in dem Fall, also ich hätte es.
Es gibt ja noch, ich glaube, das kann man auch sagen, einen zweiten Bösewicht, weil der wird ja nach 5 Minuten nach seinem ersten Auftritt, wird ja schon klar, dass es auch, dass er böse ist und das ist in den ersten 10 Filmminuten. Er ist auch nicht besser. Also das ist auch so wahllos kurz mal mit 3 Nebensätzen irgendeine blöde Motivation dahin gelegt, dass der jetzt irgendwie böse Dinge tut und Welten auslöscht. Wo man denkt, ah, da sind wir eigentlich irgendwie auch eine ganze Staffel Loki drüber schon durchgegangen, durch dieses ganze Thema. Ja, und jetzt haut ihr das da jetzt nochmal raus, weil ihr irgendwie einfach nur nochmal ein Hindernis in den Weg stellt und irgendwie eure Story in den Gang bringen muss. Und man kann sich richtig vorstellen, wie man da irgendwie im Writers Room sie irgendwann keinen Bock mehr hatten, sich was zu überlegen und dann gesagt haben, komm, machen wir das doch jetzt, dann können wir endlich weitermachen.
Ist doch egal, wir haben doch hier Jackman und Ryan Reynolds.
Ja,
wir haben doch gleich Feierabend. Komm, jetzt schreibt mal noch schnell hier irgendwas auf.
Also beim zweiten, da bin ich ein bisschen anderer Meinung, weil mit dem hatte ich tatsächlich noch Spaß am ehesten.
Aber es liegt auch nur im Darsteller.
Der ist ja auch gut. Ja, genau, aber bei Cassandra Nova konnte mir halt Emma Corrin auch nicht helfen. Also deswegen, also da, der hatte auch echt Bock und Ja, ist halt alles auch sehr an den Haaren herbeigezogen. Aber im Kontext der TVA kann ich den irgendwie noch ein bisschen besser, die sind halt alle auch ein bisschen, noch ein bisschen besser, was der so macht und will, noch ein bisschen besser irgendwie verfolgen. Aber deswegen hat er mir mehr gefallen. Aber er wird halt, das meintest du ja auch, er wird halt dann auch fast komplett aus dem Spiel rausgenommen und ist dann am Ende wieder da. Also.
Ich finde, merkt man dann halt auch wieder, und jetzt kommt man wieder so ein bisschen mehr ins Kleinere, dieses ganze Thema TVA hat für mich nach Loki Staffel 2 überhaupt keinen Sinn mehr ergeben. Also, weil wir haben ja eine komplette Umformung am Ende von Loki Staffel 2, um jetzt mal das noch spoilerfrei hier zu umfassen für Leute, die Loki Staffel 2 noch nicht gesehen haben. Und du hast jetzt halt wieder das Gefühl, okay, jetzt ist diese TVA auch in Deadpool, weil das ist ja eine ganz gute Organisation, um zu sagen, ah, so kriegen wir Deadpool aus seinem Universum halt auch irgendwie rüber in unser MCU, Erde 616, und dann passt es alles. Aber da dann halt auch im Zusammenhang halt mit dieser nicht kohärenten Motivation des TVA-Menschen, da dachte ich mir so, wie passt das jetzt noch zusammen?
Aber die versuchen es ja so ein bisschen zu erklären, warum der jetzt so ja, was macht und so, aber es ist halt auch alles eher so halbgar wie der Rest von der Story. Also,
ja, also gut, also da kann man sich, glaube ich, auch sehr viel...
Ja, wie gesagt, Story, und das hängt für mich auch direkt mit den Bösewichten zusammen, ist für mich so leider der...
Ja, es kommt zu viel zusammen, es wäre einzeln, würde man darüber hinwegsehen und sagen, hey, haben sie jetzt nicht so viel Mühe gegeben, aber der Rest sieht halt geil aus, aber ich finde, es kommt halt einfach zu viel zusammen und am Ende verlässt man sich halt drauf, Ryan Reynolds, Hugh Jackman, geile Chemie, wir haben viele Cameos und wir haben ein paar gute Witze.
Genau, für manche funktioniert es halt besser und für manche weniger.
Ich wollte gerade sagen, also guilty, also für mich hat es funktioniert, genau, also mir hat das irgendwie
genau
ausgereicht.
So viel, wie wir hier auch meckern und auch zu Recht, unterm Strich war es eben genau das, was mir dann auch, ich sag mal, gereicht hat. Ich habe mir zwar mehr erhofft eigentlich und sehe auch, dass da Potenzial liegen gelassen wurde, was sie hätten nutzen können. Aber unterm Strich liefert er halt so in der Kerndisziplin für mich trotzdem so das ab, dass ich da 2 Stunden meinen Spaß habe.
Ich bin halt nur mal gespannt, inwieweit das jetzt Auswirkungen darauf haben wird, dass man bei Marvel jetzt vielleicht nochmal sagt, okay, wir können nochmal irgendwie sowas mit einem R-Rating, also was so FSK 16, FSK 18 vielleicht auch irgendwie reinkriegt, weil halt viel Blut ist und so. Dass sowas vielleicht nochmal kommt, gerade jetzt auch, wenn man bei den Serien guckt, wenn Daredevil Born Again kommen soll, das soll ja dann auch mehr im Zusammenhang mit der Netflix Daredevil-Serie dann auch stattfinden. Sollte der Blade-Film jemals kommen, falls es ihn nach dieser Aufzeichnung überhaupt
Blade
noch geht, dass das irgendwie nochmal drin ist. Also ob sie jetzt halt einfach sehen, ja okay, also die Leute gucken sich das halt auch an, aber hier ist es halt vor allen Dingen wegen Hugh Jackman und Ryan Reynolds so. Also jetzt wird sich zeigen, ob sie das irgendwann nochmal ausprobieren.
Also ich glaube, sie haben das verstanden, dass es, und es haben sie ja auch, hat ja Kevin Feige klar gesagt, dass es so sein wird einfach, wie sie es richtig finden für das Projekt. Also Echo war ja als Serie auch schon ein bisschen härter, Daredevil wird härter sein. Ja. Und bei einzelnen Figuren, wenn irgendwann Punisher auch nochmal irgendwie kommt oder Blade, dann musst du das so machen. Und ich glaube, das werden sie auch nicht mehr machen. Da muss man ja auch Hintergrund, also A, war es natürlich, hat lange Zeit niemand dran geglaubt, bis halt der erste Deadpool kam, dass R-Rated überhaupt geht. Und da mussten sie auch wirklich bis zur letzten Sekunde drum kämpfen, bis dann halt Simon Kinberg auf den Tisch gehauen hat und hat gesagt, ihr habt uns das Budget schon jede Woche gekürzt und so weiter. jetzt machen wir das aber wirklich R-Rated, weil das ist jetzt wirklich das Letzte. Und dann haben ja auch, glaube ich, noch irgendwie James Cameron und so sich eingeschaltet. Und das ist seitdem eigentlich durch, dass das geht. Ich glaube, jetzt war dann lange Zeit bei Disney halt noch das Problem, aber da hat sich ja auch extrem viel geändert und da ist jetzt auch die letzte Führung wieder verabschiedet worden. Der stärkste Gegner von Kevin Feige kam jetzt gerade gestern oder vorgestern endgültig mit Disney gebrochen, nachdem seine Machtübernahme gescheitert ist. Jetzt hat Kevin Feige da die freie Hand und ich glaube, der ist schon immer so, dass er sagt, ich habe da kein Problem mit. Ja. Wir machen das, was ist, und deswegen glaube ich, das wird auch in Zukunft egal. Jetzt Deadpool und Wolverine wird sowieso ein Riesenerfolg, das kann man glaube ich schon jetzt sagen. Mhm. Die Prognosen sind so eindeutig. Und dann untermauert das natürlich nochmal gegenüber irgendwelchen skeptischen Großaktionären, die vielleicht dann sagen, wir müssen Familienunterhaltung nur machen. Und ich glaube, es wird noch viele R-Rated-Filme geben, aber sie werden natürlich die Ausnahmen bleiben, weil es halt einfach Figuren sein müssen, zu denen das super passt.
Ja, aber ich bin halt froh, dass sie jetzt zumindest sich so offen zeigen oder offen zeigen können, dass sie es in Erwägung ziehen, weil vorher war wirklich irgendwie die klare Linie, damals war ja so gerade die große Diskussion, ich meine, der Film hätte es glaube ich auch nicht gebraucht, aber die große Diskussion um Doctor Strange, als er angekündigt hat, das wird unser Horrorfilm im MCU und so. Ja. Und dann fragen wir Leute da auf der Comic-Con, wird es R-Rated? Und dann nein. So gleich abgeschmettert und so. Aber wie gesagt, bei dem Film brauchst du auch nicht unbedingt, zumal das PG-13-Rating auch ganz schön ausreizt, der Film. Das macht er schon gut, das reicht dann auch, aber genau, wenn dann so Figuren kommen wie im Blade, wo das wirklich so in der DNA der Figuren ist, ist es schön, dass sie dafür jetzt offen sind.
Die spannendere Frage wird halt, wenn es wirklich dann hin zu Avengers 5 und 6 geht, wo sie doch PG-13 haben, aber diese R-Rated-Figuren einbauen wollen. Mhm. Also wie sie das dann hinbekommen. Ich glaube, das wird die schwierigere Balance. Dann in Deadpool.
Den Director's Cut und der ist dann die R-Rated-Fassung und
Ich glaube, das wird das Größere in Deadpool da dann einzubauen, sodass die Leute immer noch sagen, ja, das ist immer noch unser Deadpool, aber er darf nicht fluchen und nicht so viel.
Tja, also kommt dann
das Blutige ist so ein bisschen, ist ja ein bisschen einfacher in den USA, aber das Fluchen ist ja hauptsächlich.
Ihm wird dann von Doctor Strange der Mund zugezaubert.
Ja, X-Men Origins.
Zugetackert.
Ja, genau. Origins Flashbacks wieder.
Steve Rogers kommt noch einmal zurück und sagt, Language?
Ja, und dann haben wir wieder den Deadpool aus Wolverine damals.
Genau, ja.
Toll.
Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu einem Fazit und dann springen wir vielleicht trotzdem mal kurz in den Pool der Spoiler und reden noch ein bisschen über das, was da so ist. Björn, ich fange mal bei dir an. Was gibst du dem Film?
Ich finde ihn im höchsten Grade mittelmäßig insgesamt. Mhm. Deswegen würde ich zu 2,5 maximal. Ich bin sogar mit Tendenz zu 2 Sternen, weil mich einfach sehr, sehr viel an diesem Film stört und ich auch Angst vor dem zweiten Anschauen eher habe als nichts. Ja.
Ja, bei mir geht es eher so, ich freue mich tatsächlich eher auf das zweite Anschauen, weil ich glaube, man ist auch ein bisschen überwältigt von allem, was da so passiert. Es ist schon auch vollgestopft und so. Und wenn man da jetzt, und ich bin halt mit einer größeren Erwartungshaltung noch angegangen, wenn man da jetzt ein bisschen weiß, was einen erwartet und man so ein paar Sachen jetzt in Ruhe aufnehmen kann, glaube ich, dass es meine Wertung vielleicht noch festigt, zu der ich mich schon ein bisschen durchringen musste. Also ich habe jetzt 3,5 gegeben, weil ich hatte es ja gerade schon gesagt, also bei der Sache, auf die es am meisten ankommt, was im Titel halt steckt, Deadpool und Wolverine, da liefert der wirklich voll ab und das macht echt Spaß. Und daran hatte ich auch die ganze Zeit meine Freude, auch wenn zwischendurch halt immer so Sachen sind, die einfach nicht so gut funktionieren, gerade wie die Story, ich habe es jetzt schon mehrmals gesagt, wo ich mir einfach um mehr gewünscht hätte. Also gerade für dieses Team-Up ist es mir halt einfach zu wenig. Und ich habe echt kurz, also es schrammt sehr knapp bei mir an 3 Sternen vorbei, aber ich habe mich dann doch zu 3,5 durchringen lassen, durchgerungen und hoffe, dass das, wenn ich es mir nochmal anschaue, dann ein bisschen gefestigt wird und nicht dann auf 3 runterrutscht.
Ja, bei mir schrammelt im Augenblick erstmal gar nichts. Ich bin bei 3,5. Also das finde ich, ich wäre gerne irgendwo bei 4 angekommen, aber dann dafür hat mir dann halt, da haben wir jetzt ja ausgiebig drüber gesprochen, doch ein bisschen mehr einfach noch gefehlt, so, weil sich am Ende des Tages nur darauf verlassen, dass meine beiden Hauptdarsteller halt eine fantastische Chemie haben und ich da einfach nur die Kamera draufhalten muss. Und die brauchen ja nicht mal ein Skript, so nach dem Motto, die lass sie einfach reden, dann passt es schon.
In den meisten Fällen klappt es ja auch. Aber es ist
natürlich irgendwo auch ein bisschen faul, das einfach so zu lassen. Und es ist dann halt einfach sehr viel ungenutzt. Und ich glaube, mit einem vielleicht krasseren Drehbuch und vielleicht wirklich mit jemandem, der dann noch krassere Action-Sachen auch schneiden kann und inszenieren kann, irgendwie so, wäre es vielleicht nochmal ein bisschen besser geworden. Aber ja, ich bin gespannt. Ich sehe ihn jetzt am Freitag nochmal, ich sehe ihn am Samstag nochmal. Mal gucken, wie ich nach 3-mal Deadpool innerhalb von einer Woche dann so zu dem Film stehe. Ich berichte. Und ja, wir kommen jetzt so nach 53 Minuten etwa zum Spoiler-Teil. Also wirklich, wir haben es ja eh schon gesagt, nehmt euch in Acht, wenn ihr den Film erst irgendwie am Wochenende guckt, es wird sehr viel schon wahrscheinlich auf Instagram überall irgendwie in den Spoilern landen. Deswegen haben wir jetzt versucht, wirklich alles so spoilerfrei wie möglich zu halten.
Haben wir, glaube ich, gut gemacht. Würde ich uns mal auf die Schulter.
Ja, finde ich auch. Also das ist gut gelaufen. Aber jetzt kommen wir wirklich in den Spoiler-Teil. Wir reden nochmal über die super wichtige Abspannszene. Hus, hus. Wir reden über ein bisschen über die Cameos und wir reden auch über ein tatsächlich vielleicht sehr, sehr wichtiges Konzept, das dieser Film jetzt hier neu mit einführt, das ja tatsächlich für kommende Filme sehr von Interesse sein könnte.
Your Honor, we the jury find the defendant Sweet Tango Apples guilty. On all counts of being the crispiest, sweetest, zestiest, most delicious tasting apple you can buy.
Order! Order in this courtroom! Bailiff, come back here. Where are you going?
I'm going with them. I want some Sweet Tango Apples too.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.
Aber damit fangen wir erstmal mit dem vielleicht, wie ich finde, schönsten und emotionalsten des ganzen Films an, dem Abspann.
Ja, tatsächlich.
Weil im Abspann wird ja nochmal so Behind-the-Scenes-Material aus ja so gut wie allen Fox
Ich glaube, dass es alle waren.
Da sind irgendwie, da ist ja wirklich alle Fantastic Four-Filme, Elektra, Daredevil, die X-Men-Sachen. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, ich glaube, das war's schon. Ja. Ne? Und da sind so ein paar Blooper mit drin, so ein bisschen Behind-the-Scenes-Zeug, wie die das gedreht haben. Dann sieht man nochmal, wie blutjung Hugh Jackman mal gewesen ist, als er als Wolverine angefangen hat. Und das fand ich irgendwie sehr schön. Das war so richtig so, oh ja, das war mein Marvel-Universum, als ich angefangen habe, so diese Filme im Kino zu gucken, wo man noch irgendwie nicht geglaubt hat, dass das alles funktioniert. Und das fand ich wirklich sehr, sehr schön.
Und das hat mich sogar fast, bei allem Cameo-Gedöns hat mich das sogar fast am meisten überrascht, dass das so im Abspann bei diesem Film kam. Mhm. Und ich dachte erst, wow, wo kommt denn das auf einmal her? Aber wenn man sich dann so anguckt, wie mit den Figuren im Film so umgegangen wurde, zu dem wir gleich auch noch ein bisschen mehr kommen, passt das auch. Also es ist schon ein ganz, ganz rundes Erlebnis. Und wie du sagst, es ist zwar ein bisschen schade, dass es im Abspann ist, aber das ist wirklich der emotionalste Moment von dem Film. Da haben sie auch echt schöne Ausschnitte gewählt und so, was wahrscheinlich nicht leicht war bei dem viel Material, was über die Jahre da zusammengekommen ist. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ist wirklich eine tolle Idee gewesen.
Ja, ich fand's das Schönste am ganzen Film. es ist halt einfach auch nochmal halt wirklich so, wie ich ja schon anfangs gesagt habe, so ein bisschen eine Liebeserklärung. Ihr gehört alle dazu. Und das wäre jetzt vielleicht auch was mich interessieren würde, wie ihr es seht, weil ich habe den Film auch so verstanden, dass er sagt, die gehören jetzt weiter alle dazu, weil es gibt ja am Ende auch die Szene, als Deadpool hier die von der TVA fragt, ja, es gibt ja noch so einen Gefallen, mit dem ich jetzt hier die Welt gerettet habe, da sind so ein paar Typen in der Leere unterwegs und die sind raus, könnt ihr die nicht wieder zurückholen? Mhm. Und da war ja auch so ein bisschen die Doppeldeutigkeit, dass das vielleicht nicht nur an die TVA gerichtet war, sondern auch an Marvel. Hey, haben die nicht vielleicht doch noch mal eine Chance verdient? Können die nicht in unserem Secret Wars mitmachen?
Ist zumindest angelegt, ja. Ich meine, am Ende tauchen sie nicht noch mal auf, außer hier Laura X-23 aus Logan. Also die anderen sind offenbar erst da geblieben.
Irgendwie weg, ja.
Oder weg, aber die Türen sind dafür geöffnet jetzt auf jeden Fall. Ja, und die, ich meine, es wird ja am Ende übernimmt Wesley Snipes doch die Hauptrolle im neuen Blade. Wird im Film gesagt, er ist der einzige Blade. Ja, und Deadpool guckt vielsagend in die Kamera.
Genau, damit haben wir es schon verkündet. Ja, Wesley Snipes als Blade taucht mit auf, gemeinsam mit Jennifer Garner als Elektra und Channing Tatum als Gambit.
Gott, ja.
Dieser Film, für den er ja wirklich jahrelang so viel Werbung gemacht hat, wo er so hart für gekämpft hat. Und er sollte ja damals ja eigentlich schon in X-Men Origins Wolverine den Gambit spielen. Dann ging das nicht wegen G.I. Joe, glaube ich, war es. Und dann
Taylor Kitsch.
Ja, dann wurde er halt von Taylor Kitsch ersetzt und hat es sich ja danach wirklich zu so seiner Lebensaufgabe. Er klang ja damals genauso wie wenn du Ryan Reynolds über Deadpool reden hörst, so hat Channing Tatum für diesen Film gekämpft, wo ja dann zig Regisseure auch irgendwie.
Ja, es war ja schon mehr oder weniger angekündigt. So richtig,
und,
ne?
Ja, und ich glaube 2019 erst war es dann irgendwie, dass sie wirklich gesagt haben, nee, sorry.
Darüber redet immer noch.
Jetzt ist durch und Channing kriegt sein Kostüm.
Channing hat es halt verpasst, einfach in eine Action-Szene zu drehen, zu leaken.
Ja, mit seinen Karten.
Und ja. Hier tauchen sie auf, dann sind sie quasi gemeinsam mit Daphne Keen als X-23, so das Rebellenquartett, die sich jetzt hier gegen Cassandra Nova aufmachen. Die hat halt wiederum diese ganzen X-Men, die man ja auch schon im Trailer gesehen hat. Pyro, Toad, Sabretooth, Lady Deathstrike, Psylocke.
Blob.
Nee, aber Juggernaut.
Blob hat die Tür aufgemacht.
Ja, stimmt.
Ich meinte mir, dass das Blob war. Ich weiß es nicht, also, wurde nicht erwähnt bei jedem.
Da sind auf jeden Fall, und wie gesagt, ich finde die gerade diese Vierergruppe, sorry, also wenn Wesley Snipes da kommt und so nochmal ganz arrogant in die Kamera, es wird immer nur einen Blade geben und wenn du das halt jetzt so auch mit dem Hintergedanken so, ja, wann springt Mahershala Ali ab und sagt, okay Leute, ey, wenn es jetzt nichts wird, dann wird es nie was, ich bin raus. Aber fand ich toll, auch Jennifer Garner irgendwie. Es wirkt zwar alles so ein bisschen wie, okay, jetzt haben wir diese alten Leute, die ziehen nochmal ihre Kostüme von früher an. Es wirkt so ein bisschen so wie Cosplay.
Gerade als Gruppe hat für mich das auch irgendwie funktioniert.
Und ich bin ja normalerweise der Erste, der sich wegen faulem Fanservice aufregt und sagt so, die sind ja jetzt auch nur irgendwie da. Aber
das meinte ich halt, die haben ja dann schon auch was zu tun.
Sie haben was zu tun und genauso sehen wir auch Chris Evans in diesem Film, der, finde ich, super angeteasert wird, weil du zuerst noch denkst so, oh, ist es jetzt Steve Rogers? Ist es Captain America, der im Void gelandet ist? Und dann dachte ich aber schon die ganze Zeit, dieses Blau von seinem Outfit passt aber irgendwie, nee. Und ich bin auch die ganze Zeit nicht drauf gekommen, dass er ja schon mal Johnny Storm, a.k.a. die menschliche Fackel gespielt hat.
In dem Moment habe ich auch nicht dran gedacht, obwohl ich habe, glaube ich, sogar damals eine News dazu geschrieben, dass es halt schon gemunkelt wird, dass er halt mitspielt, aber als Johnny Storm. Mhm. Aber ich habe es in dem Moment auch irgendwie vergessen, weil ich dachte erstmal, ach, Chris Evans, ach, ist ja lustig, ist ja cool. Und dann kam der Moment, den fand ich auch echt lustig. Also ich fand das ziemlich cool, als halt der Gag kommt. Er will jetzt Avengers, oder Deadpool wartet, dass er Avengers Assemble sagt und er sagt halt Flame on. Ja, genau. Und dann, ach, das war ein schöner Moment.
Also ich fand ja echt lustigerweise, ich fand der Witz war so lange vorbereitet in diesem Moment, dass es mir klar war. Aber ich fand dann trotzdem die Umsetzung der Figur lustig. Ja. Und über ihn habe ich am meisten gelacht, bei den anderen hätte ich gesagt, der hätte auch jeder andere auftreten können. Mhm. Da ist es dann halt ganz nett, die wiederzusehen und nicht wie auf der Gegenseite einfach irgendwelche, weil die der Gegenseite wurden ja alle bis auf Pyro neu besetzt.
Ja. Also
das
und war ja nicht.
Sabretooth war das.
Glaube ich auch der gleiche Schauspieler.
Ja, zumindest es war nicht Liev Schreiber, aus den X-Men-Filmen.
Ja, ja.
Das war immer der gleiche, aber sonst glaube ich.
Okay, ja, genau. Psylocke war ja auch noch, glaube ich, immer. Aber,
ja, genau. Die haben
Die erwähnen es ja auch. Die sagen ja, this year's Juggernaut, sagen sie zumindest.
Ja, ja, bei Juggernaut machen sie genau einen Witz drüber. Und deswegen war das bei den anderen okay, die hätten aber alles sein können, aber bei Chris Evans, mit dem hatte ich Spaß. Also das fand ich, der hat ja auch ein bisschen wirklich ein bisschen facettenreichere Rolle, sage ich mal. Ja. Und der hat da schon ein bisschen, der macht schon Spaß.
Er ist ja dann auch derjenige, der in der Post-Credit-Scene nochmal auftaucht, ein Gag aufgegriffen wird aus der Mitte des Films. Zu der Post-Credit-Scene hat Björn aber noch eine sehr faszinierende Erläuterung zu. Also bitte, Björn, the stage is yours.
Okay, es ist also es ist ja so, dass Deadpool mitten des Films hier Johnny Storm opfert, indem er gegenüber Cassandra halt sagt, der hat das und das alles über dich gesagt. Und er sagt, nein, ich würde sowas doch nicht in den Mund nehmen. Und dann wird er halt umgebracht. Man denkt natürlich so ein bisschen, Deadpool schon ziemlicher Arsch halt einfach, wie er halt ist, hat hier einfach für sein eigenes Überleben hier bereitwillig jemand geopfert. Und am Ende sagt er dann, ich muss ja mal alles klarstellen und zeigt dann eine Szene, wo Johnny Storm wirklich all diese Beleidigungen loslässt und Deadpool hat nur die Wahrheit gesagt und Johnny Storm sagt sogar, selbst wenn sie mich genauso tötet, würde ich dazu diesen Worten stehen und so in die Richtung. Und damit merkt man, finde ich schon, dass es natürlich nicht das ist, was Johnny Storm gesagt hat. Mhm. Und deswegen finde ich jetzt interessant, dass Deadpool die Ereignisse manipulieren kann. Und es gibt halt einen Comic, in dem findet er einen weiteren Infinity-Stein, den Kontinuitätsstein, und klaut den. Und mit dem kann er dann halt auch Seiten zurückgehen und die umändern. Mhm. Und dann protestieren halt die Comic-Autoren. Und das ist halt auch was Besonderes, weil da Deadpool auch, weil wir es bei She-Hulk vorhin hatten, aus den Comics rausgeht, was er halt sonst ja nicht macht. Und am Ende ist es aber da einfach auch nur ein Gag und am Ende des Comics schmeißt er den Stein weg, weil er halt ihn nicht, weil es halt auch Unglück bringt und er halt merkt, dass das ein Fluch auch ist und dann ist das auch wieder vergessen und danach wird das halt nie mehr Thema in den ganzen Comics, also wirklich nur für so eine einzelne Ausgabe und deswegen glaube ich, dass hier auch ein Gag ist, aber es wäre natürlich lustig, wenn Deadpool aus irgendwelchen Gründen die Fähigkeit hat, weil er zum Beispiel in der TVA ist oder vielleicht hat er dort auch den Kontinuitätsstein gefunden, weil wir wissen ja aus Loki, dass in der TVA Infinity-Steine gerne als Briefbeschwerer benutzt werden, einfach rumliegen. Dass er halt nachträglich den Kanon ändern könnte. Und so könnte er zum Beispiel in Zukunft auch sagen, ich mach mal andere Ereignisse, färbe ich auch ein bisschen anders. Und bei meiner nächsten Avenger-Bewerbung kann ich halt sagen, ja hier, ja, schaut doch mal, was damals alles passiert ist. Wie heldenhaft ich da in Wirklichkeit war. Glaubt nicht auf diese Gerüchte, dass ich da diese Dinge angehört habe. Das war alles super. Ich habe hier alle Leute gerettet und nicht den Tod von X-Menschen verursacht oder so. Aber am Ende des Tages ist es natürlich ein Gag. Aber es wäre schön, wenn sie damit irgendwie vielleicht
doch spielen würden. Ich denke auch, da machen sie eine zu große Tür auf wahrscheinlich.
Ja,
das ist mit dem Multiversum schon so, dass sie sich da einfach, glaube ich, keinen Gefallen getan haben. Aber wir sagen sie im Grunde auch in Deadpool jetzt. Ne? Also ist nicht so richtig aufgegangen und so.
Ja.
Und da ist auch was dran. Und das wäre dann nochmal sowas.
Ja, wenn sie nachträglich nochmal irgendwie Ereignisse umändern könnten.
Außer du machst es halt wirklich so ein bisschen als One-Off wie in dem Comic. Dass du halt das mal kurz benutzt und der dann aber merkt, irgendwie bringt das nur Probleme. Oder irgendwie Butterfly-Effekt. Keine Ahnung, ob es jetzt einen ähnlichen Effekt hatte. Aber ja, deswegen. Ja. Viel mehr wird das wahrscheinlich nicht. Genau. Aber es ist ein netter Gag. Beziehungsweise, ja, also man kriegt ja, also es deutet halt viel darauf hin, aber erstmal denkt man, es ist halt dann wirklich so gewesen, ne? Also, beziehungsweise man wirkt dann immer mehr skeptischer, weil er dann ja auch wirklich explizit sagt, wie er dann so stirbt und so, aber es wird ja im Film selbst jetzt nicht konkret aufgelöst.
Ja.
Aber du hättest ja auch sonst einfach ein Flashback machen können, das hat ja auch wahrscheinlich schon einen Grund, dass er auch in der TVA da steht und das macht und so. Also
genau.
Ein Cameo lassen wir euch, über den reden wir jetzt nicht, weil der hat einfach auch bei uns in der PV zu viel Gegröle ausgelöst und Björn überlegt jetzt
welche. Achso, ich glaube, ich weiß, welchen ich meine. Relativ am Anfang, ja, okay.
Genau. Das ist der Cameo, der bei uns bei den ersten 30 Minuten noch weggelassen wurde.
Genau. Weil man sich da schon dachte, den lassen wir mal weg.
Ja.
Den gönnen wir euch. Wir haben jetzt schon alle anderen irgendwie hier groß.
Wir haben auch noch nicht alle anderen.
Ja, ich gehe davon aus, dass die Leute, die so weit gehört haben, dass es entweder denen egal ist oder den Film halt gesehen haben. Aber
ja, egal, trotzdem,
wer weiß, vielleicht.
So ein jetzt hauen wir jetzt doch raus, das ist Taylor Swift.
Nein, die ist es zum Glück nicht.
Yay.
ja, genau. Also wir haben ja über ein paar andere Sachen jetzt auch noch nicht gesprochen.
Stimmt, Voice-Cameos gibt es ja auch noch später.
Genau, und genau dieses ganze Thema, wer ist denn jetzt Lady Deadpool? Passt einfach im Abspann auf, dann seht ihr.
Das steht alles drin, obwohl der Abspann sehr schnell durchläuft da an der Stelle. Ich habe da nicht alle erfasst, aber ja.
Ja, genau. Oder wie gesagt, ansonsten wartet ihr bis Freitag, dann kommt mein Video raus, da klabüchter ich die da
genau, alle
raus.
Genau, falls es noch Interesse gibt, genau. Immer schön die Videos gucken auf Filmstart und die Artikel lesen auf YouTube.
Ja, und dann, das bringt mich vielleicht tatsächlich nochmal, dass wir ein bisschen thematisch nochmal über das Thema TVA sprechen. Wie gesagt, wir haben ja schon so ein bisschen drüber diskutiert, okay, jetzt hast du Mr. Paradox, der uns schon wieder anfängt, was von der Sacred Timeline zu erzählen, obwohl es die doch eigentlich irgendwie nicht mehr gibt, so, weil Loki hat doch den Weltenbaum da jetzt erschaffen, bla bla bla. Aber was ich ja tatsächlich sehr, sehr spannend finde, ist die Tatsache, dass wir schon wieder, mal wieder mit jedem neuen Multiverse-Film lernen wir irgendeinen neuen Begriff, nämlich den Begriff des sogenannten Anchor-Beings, also das Ankerwesen, irgend so ein Begriff, wo es darum geht, es gibt in jedem Universum eine Figur, die so stark mit ihrem eigenen Universum verknüpft ist, dass wenn diese Figur stirbt, dann stirbt auch ihr Universum.
Vor allem wird eigentlich explizit gesagt, dass es pro Universum nur eine gibt oder wird einfach nur gesagt, also es geht ja hier
aber,
in dem Fall um
aber
Logan.
Ist es neu gewesen? War es nicht schon in Loki oder Doctor Strange drin, dass es dieses eine Wesen gibt für jedes Universum?
Also mir kam es auch neu vor.
Ich will dafür nicht meine Hand
ins Feuer legen.
Wir hatten bei Loki die ganze Zeit immer, dass es diese Nexus-Events gibt, die halt die Timeline zerspalten.
Ja.
Dann hatten wir in Across the Spider-Verse die Kanon-Momente, die halt irgendwie wichtig sind, um das weiter fortzuführen. Ja. Also, wie gesagt, für mich klang es jetzt auch sehr, sehr neu, Anchor-Being. Ja. Und dass es vor allen Dingen halt etwas ist, was wenn diese Person stirbt, ist das ganze Universum drumherum auch.
Das fand ich neu, genau. Das war ja der neue Teil. Ich dachte, das erste hätte es schon gegeben, aber gut.
Und ich hatte jetzt so, als ich habe jetzt natürlich auch ein Video gemacht, so zu diesem ganzen Ende und bla bla bla. Und da ist mir jetzt ja tatsächlich dann auch nochmal in den Sinn gekommen, Secret Wars ist ja das nächste große Event. Und vermutlich wird ja jetzt am Wochenende, wenn Comic-Con ist, auch gesagt, ja, Secret Wars werden ja zwei Filme, weil King Dynasty wegen Jonathan Majors, schwierig, keine gute Idee mehr, also machen wir was anderes. Und in Secret Wars, in dem Comic, haben wir auch sowas wie so ein Anchor-Being. Da gibt es ja diesen Molecule Man, der ja erschaffen wurde von einer außerirdischen Spezies namens Beyonders, die sich gedacht haben, okay, wir erschaffen ein und dieselbe Figur und setzen die in jedes Universum. Und wenn wir eine davon aktivieren, explodiert das ganze Universum, in dem es existiert. Und das Gleiche hast du ja jetzt, wenn du sagst, okay, in jedem dieser Universen gibt es so ein Anchor-Being und dann brauchst du am Ende nur so jemanden wie, lass es jetzt Dr. Doom sein oder so, der das herausfindet und sich so, oh geil, ich will jetzt irgendwie das Multiverse brennen sehen. Und dann geht er halt durch seine technologischen Fortschritte mit Zeitmaschine, hast du nicht gesehen, blabliblub. Das wird ja Fantastic Four einführen, wo ja auch schon bestätigt wird, dass die in den 60er Jahren anfangen und dann werden sie ja sicherlich auch irgendwo bei
aber uns auf einem anderen Universum.
Ja, ja, genau. Immer, ja. Aber das ist ja, dass du dann halt sagst, okay, die Technologie durch die Zeit zu reisen, die Technologie durch die Universen zu reisen, gibt's. Und wenn jetzt ja halt jemand weiß, ah, das ist das Anchor-Being in dieser Welt, dann zerstöre ich das da, dann zerstöre ich dadurch ein Universum, löst dadurch vielleicht noch irgendwo eine Inkursion aus und das ganze Multiverse fällt in sich zusammen. Hallo, Secret Wars.
Was der Punkt ist, ist, dass die Universen ja nicht sofort sterben, sondern in Deadpool und Wolverine wird ja gesagt, das kann auch so 10.000 Jahre dann dauern.
Klar, aber du kannst ja in der Zeit genug weit nach vorne reisen und sagen, okay, sobald diese Person als Baby geboren ist, vernichte ich das Baby und dann in 100 Jahren ist es soweit. Keine Ahnung, aber die Möglichkeiten sind da, weil am Ende kannst du auch sagen, ja, es reicht ja vielleicht, wenn, es wird ja in den Comics auch so erklärt mit diesem Multi, es reicht ja, wenn ein, zwei Welten zerstört werden, dann fangen ja schon diese Inkursionen an und dann hast du ja einfach so ein Schneeballsystem. Theoretisch würde es ja dann wirklich reichen, wenn du willentlich irgendwo zwei, drei von diesen Anchor-Beings umbringst. Und dann hättest du schon das Chaos eigentlich, das sich so langsam ausbreitet.
Also ich denke schon, dass das irgendwie nochmal relevant werden wird, dass sie das nicht so reingeschmissen haben, ob das jetzt so wird.
Ich meine, der Secret Wars Comic liegt ja sogar auch neben Deadpool,
wenn
das stimmt, erste Mal im Void aufwacht.
Ja, also es ist ja, also dass der kommen wird, ist bekannt, ob es dann jetzt als Zweiteiler wird oder vorher noch was Avengers vs. X-Men oder sowas passieren wird, was dann aber auch Secret Wars 0.5 ist oder so. wird spannend. Also das wird sicher interessant und sie haben das sicher nicht ganz ohne Grund eingeführt. Ich finde, aus dem, was Deadpool Wolverine ist, es halt noch sehr, sehr nebulös, weil halt da ja jetzt auch und das ist ja ein bisschen komisch, es geht ja dieses Anchor-Being mit dem anderen Wolverine zu ersetzen, aber er ist in dieser anderen Welt ja nicht das Anchor-Being, sondern da ist er normaler. Also ist es dann ja auch wiederum relativ leicht, das Ganze einfach rückgängig zu machen, weil du hast dann halt natürlich...
Ist es denn eigentlich so? Wird das ich weiß jetzt gar nicht, genau, wird es am Ende explizit gesagt?
Es wird nicht erklärt, ob die Welt dann gerettet ist.
Wird er gesagt, dass es halt, wie du gesagt hast, dass es noch lange dauern kann, deswegen erleben das die Leute wahrscheinlich gar nicht mehr, aber wer weiß, ob die Welt überhaupt gerettet ist.
Deswegen könnte man ja auch dann tatsächlich im Nachhinein sagen, Tony Stark ist auf Erde 616 unser Anchor-Being gewesen und jetzt ist er tot seit Endgame und seitdem beginnt halt auch die Erde 616 so nach und nach zu zerfallen oder so.
Aber per se ist es natürlich auch so schon immer, dass ja auch Welten sterben in diesem Multiversum. Also sowieso, es ist ja jetzt nicht, es wäre ja nur, wenn es außerplanmäßig ist. Und zum Beispiel ist ja jetzt der Logan tot, das ist ja der normale Abschluss und es ist halt dann einfach Zeit für diese Welt, dann in den nächsten 10.000 Jahren halt langsam zu verschwinden. Und genauso wirkt ja auch der Tod von Tony Stark so, als wäre das jetzt normale Abschlusszeit, sondern wenn, wäre es wirklich dann so, deine Theorie, dass jemand speziell hergeht und den eigentlich vorgesehenen Endpunkt weit nach vorne schiebt und dann halt holt. Wobei, wir sind, die Frage ist auch, wenn sowas wirklich ein Anchor-Being, wie das gibt, wie ist das, bevor dieses Anchor-Being geboren wurde? Also wenn Tony Stark jetzt das Anchor-Being war, er ist ja nur seit 50 Jahren jetzt, sage ich mal, ungefähr auf der Welt gewesen, die aber seit mehreren tausend Jahren existiert.
Ja, aber dann
jetzt
ist das
schon wieder zu viel.
Ja, dann das ist wieder, dass das Zeit dann nicht linear ist und man weiß halt schon, dass der dann irgendwann kommt und der wirkt halt schon so als Anchor-Being, obwohl er auch noch gar nicht geboren ist.
Das Universum ja. weiß, dass, es, dass genau. dieses Anchor-Being kommt genau. und freut sich schon darauf.
Er ist schon der Anker, obwohl er noch gar nicht da
genau.
ist.
Also, ja, gut.
Ja, ich meine, bei Deadpool und Wolverine ist es ja im Grunde auch so ein bisschen so ein Meta- Ding, dass sie sagen, also auch nochmal um
Marvel
die hatten,
Jesus.
Naja, nee, aber die haben auch, es war ja sowieso die Frage vorher und diese Gratwanderung, die sie machen mussten, wie ehren und huldigen wir jetzt Logan und machen gleichzeitig trotzdem, bringen trotzdem Hugh Jackman zurück und so. Und das ist ja im Grunde, wenn man so will, auch so ein bisschen Meta, oh, Logan ist unser krasses Anchor-Being gewesen, er war der krasseste Typ und so, wir wollen das unbedingt ehren und so. Ja. Und wie auch alle, als sie dann den Tod nochmal zeigen auf dem Bildschirm, die TVA, wie sie alle dann so ganz verträumt und so da hingucken und ihn so anhimmeln. Deswegen kann man das auch so ein bisschen einfach als Meta-Kommentar da sehen. Und ja, also mal gucken, ob sie was daraus machen. Es ist angelegt, dass man daraus was machen kann. Aber es ist halt das Problem, dass, wenn du es nicht beschleunigst, ist die Bedrohung erstmal nicht so da. Bisschen so das Three-Body-Problem-Ding.
Nee.
Ja. Ja, genau. Die Alien-Invasion kommt, aber sie kommt dann in 400 Jahren.
Genau, es ist ja diese, also bei Deadpool Wolverine ist ja die Bedrohungslage auch nur da, dass halt der Mr. Paradox sagt, ich will das jetzt von 10.000 Jahren auf 10 Tage verkürzen oder so.
Mit baut meiner da Maschine. Seinen MacGuffin.
Ja.
Ja, der Time Ripper.
Time Ripper.
So, ich auch denke, okay, wo kommt der Scheiß denn schon wieder?
Aber die TVA scheint das zu kennen, weil sie ja immer sagen, die haben, ja, das war ein Unsanctioned Time
auch,
Ripper. Also
und auch das ist wieder, ne, jetzt wird dir gezeigt, okay, es gibt Technologie, die das irgendwie ganz einfach kaputt machen kann. Und ich tippe mal jetzt darauf, dass die jetzt demnächst dann einfach sagen, okay, wir münzen jetzt alles auf Dr. Doom um. Und der hat ja auch seine eigene Zeitmaschine entwickelt und vielleicht kann der dann sowas wie den Time Ripper nachstellen und dann brauchst du vielleicht nicht dieses Thema Anchor Being, aber hast du so jemanden wie Dr. Doom, der irgendwie Universen kaputt machen will, weil er es einfach kann, so nach dem Motto.
Ja, aber dann ist es, wirkt das fast wie so ein umständlicher Umweg, dass du sagst, du musst erst Anchor Being und dann musst du noch beschleunigen und dann mach halt gleich das Universum kaputt. Oder keine Ahnung.
Ja,
aber,
na gut, bei diesen ganzen Multiverse-Themen, wie gesagt, TVA also, und sowas, das da, glaube ich, sieht Marvel selber schon nicht mehr so ganz durch, was wie wo zusammengehört, weil allein die Tatsache, dass ja theoretisch hier jetzt auch Loki hätte irgendwo einfach kurz auftauchen können und sagen, hey, du, nicht meinen Baum kaputt machen hier, nix Secret Timeline, so gibt's das nicht.
Ja, gut, die Frage ist, der sitzt ja fest, der kann ja nicht weggehen jetzt einfach so zwischendrin. Aber ich glaube persönlich, dass sie mittlerweile schon wieder gerade zurück sind, einen Plan zu finden, dass sie was machen, dass sie da auch am, also sie werden nicht den Plan vorstellen, aber sie werden einen Zeitplan vorstellen und uns wirklich jetzt genau sagen, was im neuen MCU jetzt im nächsten die Filme sind. Ja. Und ich glaube, dass es dann vielleicht, dass es dann Anchor-Filme gibt und Titels und dass sie dann halt wirklich haben, das ist halt so ein bisschen die Nebengeschichten. Da haben wir jetzt unser Spider-Man und Daredevil und Kingpin, Street-Level-Stuff-Dings. Ja. Und dann haben wir da aber auf dem großen Weg, das sind dann halt unsere Multiverse-Filme. Nochmal ein Doctor Strange ist oder halt dann in Shang-Chi oder
Ist im Grunde auch wie in den Comics, wenn man sich so diese großen Zentralreihen anguckt, Civil War oder so. Du hast halt diese großen Hauptvolumes und dann die kleinen Sachen, die so damit reinspielen.
Und Doctor Strange 3 müsste ja schon irgendwie allein wegen der Post-Credit-Scene mit.
Ja, das meinte Björn ja auch, das ist dann eher ein Anchor-Film.
Ja, genau. Also, dass man sagt, da hat man noch so ein paar, wie viele das jetzt werden, keine Ahnung, vielleicht geht es auch direkt schon zu Avengers 5 dann jetzt über, also so viel gibt's ja jetzt nicht mehr. Oder sie schieben das nochmal 1-2 Jahre nach hinten, damit sie da nochmal was einfügen können. Ja. Aber ich glaube, das werden wir jetzt am Wochenende da vielleicht eine bisschen genauere Vorstellung von bekommen.
In 3-4 Tagen ist unser Podcast hier schon längst überholt.
Ja, wahrscheinlich.
Na, der ist so viel.
Anchor Being, the movie. The ultimate Anchor Being.
Klingt spannend.
Ja, da, wie gesagt.
Kommt raus, Kevin Feige ist das ultimative Anchor Being.
Genau, stimmt. Das gibt es ja eigentlich noch, Kevin, ne?
Genau.
Meine Güte, dass ich ausgerechnet hier schon zweimal Ski-Hulk erwähne.
Ja, es ist wird am Ende die zentrale Serie über das ganze MCU. Nichts macht mehr Sinn, wenn man die She-Hulk gesehen hat.
Um das auch nochmal einzuwerfen, ne? Mir hat ja die Produzentin von She-Hulk, die jetzt auch Deadpool Wolverine mitproduziert hat, im Interview auch gesagt, die hatten eigentlich den Plan, beziehungsweise war es wahrscheinlich eher auch Wunschdenken von den Machern, dass Deadpool seinen ersten MCU-Auftritt in She-Hulk hat am Ende.
Ja.
Dass die quasi, gerade als diese ganze Meta-Geschichte da so richtig losgeht und sie da rauskriegt, dass er dann einfach in der Marvel-Lobby so sitzt und quasi hi oder keine Ahnung, irgendwie sowas sagt, ja. Ist halt die Frage, ob man sich das dann so den Effekt jetzt irgendwie weggenommen hätte, aber ich finde, hier spielt es jetzt auch im Film selbst, ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass Deadpool wirklich im MCU angekommen ist, bei Deadpool und Wolverine. Ne?
Nee, ist er ja nicht. Ist er ja auch nicht. Aber ist am Ende erstmal wieder in seiner
Genau,
Welt.
Ja, aber ich meine auch so generell, weil die Möglichkeit ist ja da, aber ich habe jetzt auch nicht so den Eindruck, also damit wird jetzt auch nicht so, weiß nicht, irgendwie ist das so meine Find. Deswegen hätten wir das damals auch bei She-Hulk wahrscheinlich schon machen können. Aber ja, die wollten sich das wahrscheinlich dann aufheben. Die meinte dann irgendwie, waren Terminfragen, aber wahrscheinlich hat dann Kevin Feige gesagt, naja, warte mal noch ein bisschen.
Ja. Gut. Ja, oder Ryan Reynolds hat heute gesagt, mein Gehaltscheck übersteigt leider euer Budget für die Episode.
Ja, das kann auch das gut kann sein. Ja. Auch sein ja.
Gut, damit, glaube ich, haben wir jetzt alles Wichtige abgefrühstückt.
Wahrscheinlich das Wichtigste zumindest.
Ja, okay, dann sage ich an dieser Stelle danke Björn.
Gerne.
Danke Markus.
Ja, war ein Vergnügen. Ja.
Danke an euch da draußen, die ihr Woche für Woche einschaltet und unserem Gefasel hier eifrig folgt. Das freut uns natürlich sehr. Bewertet uns bei Apple Podcasts, Spotify, wo auch immer das geht. Schreibt uns an leinwandliebe@filmstarts.de, wenn ihr nähere Erklärungen habt, was Anchor Beings sind und wie die funktionieren oder sowas. Wir sind für alles
offen. Seid ihr selber ein Anchor Being? Wenn ihr Anchor Beings seid, meldet euch.
Genau, meldet euch, dann passen wir ganz besonders auf euch auf. Nicht, dass unser Universum in 10.000 Jahren dann kaputt geht. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Your Honor, I'd like to present to the ladies and gentlemen of the jury with Exhibit B, a bag of Sweet Tango apples.
Mmm, boy, these apples are delicious.
And zesty? Mmm, and sweet.
Best I ever tasted.
Your Honor, I object.
Overruled. Court dismissed. We need to recess to the grocery store for some Sweet Tango apples.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at SweetTango.com.